die letztes Mal dabei waren, die wir vielleicht per Livestream zugehört und zugeschaut haben, haben wir letzten Sonntag ein heikles, wichtiges Kapitel oder wichtige Predigt gehört. Und zwar ging es da um, wer weiß es, um Stolz. Wie gefährlich oder wie unattraktiv Stolz ist. Aber von der Attraktion abgesehen, die Gefahr ist viel größer. Und ich denke, es ist gut, wenn wir trotz Krisensituation, trotz Corona-Zeit, trotz allem Gottes Wort so richtig stark befolgen und betrachten. Wir reden zwar von der sogenannten Krise, aber wir wollen wirklich Gottes Wort höher sehen als alles andere. Und heute Morgen hat mir der Herr aufs Herz gelegt, auch so ein provokantes Gebiet oder ein Thema, das wahrscheinlich manch einem nicht so angenehm ist, auch mir nicht, aber wir wollen darüber reden. Ich möchte über Materialismus reden. Die Gefahr des Materialismus. Die Gefahr, dass Christen sich zwar Christen nennen, aber voll von Materiellem, voll von Materialismus. Die Bibel, wir lesen nachher zwei Bibelstellen erstmal, nennt Materialismus sogar Habgier, Geldgier. Christen sagen, sowas haben sie nicht, aber lasst uns mal Acht haben, schauen, ob wir uns irgendwo finden. Und lasst uns sehr genau achten, dass wir auch als Christen nicht nur von Abraham und Isaak reden und was unser Alltag angeht, vielleicht neben der Spur uns aufhalten. Der Herr möchte uns davon bewahren. Wir lesen Gottes Wort aus Lukas 12, lese ich eine Stelle, Lukas 12 von 13 bis 15. Und dann lesen wir von Lukas 16 von Vers 19 bis 31, sehr bekannte Bibelstellen, aber sie sind sehr reich auch an Aussagen. Ich möchte vielleicht bitten, zu Respekt des Wortes Gottes aufzustehen oder für Respekt. Lukas 12 von 13 bis 15. Haben wir? Haben wir nicht? Okay, ich lese mal und vielleicht kommt's. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, nicht zu ihm, sondern zu ihnen allen, die zugehört haben: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und jetzt lesen wir aus Lukas 16, vom Vers 19 bis 31. Ich lese es aus meiner Bibel, weil ich es dort hinten nicht gut genug sehe. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen, und er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Dies soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Herr Jesus, segne dein Wort. Lass uns, Herr Jesus, wirklich dein Willen aus diesen Geschichten wirklich erkennen. Herr, ich flehe, dass diese deine Worte, Herr, in unserem Leben, Herr, das ausrichten, wozu du, Herr, diese Geschichten, Herr Jesus, ausgesprochen hast und gesagt hast. Herr Jesus, du hast gute Gedanken mit uns. Du möchtest, dass wir erkennen, Herr, auf welchem Weg wir sind und auf welchem Wege wir zu gehen haben. Herr, segne auch mich bei der Verkündigung. Herr Jesus, gib mir du die Worte und ich will dir danken dafür. Danke, dass du hier bist. Amen. Dürft Platz nehmen. Ich glaube, diese beiden Geschichten sind sehr bekannt für jeden Christen. Wenn hier jemand ist, der die Geschichten nicht kennt, dann möchte ich dich oder sie ermutigen, zu Hause mal davor zu lesen und danach, dass ihr den Zusammenhang richtig versteht. Aber es geht hier tatsächlich um eine reelle Geschichte, um eine Sache, die eingetreten war. In Lukas 12 haben wir gelesen, da war wirklich eine Situation, dass dort vorhanden war, als Jesus war. Es geht dort in der Geschichte um 2 Personen. Ihr wisst, um einen, der betrogen wurde, scheint, und irgendein Bruder, der ihn betrogen hat. Und die zweite Geschichte ist ein Gleichnis. Aber es geht um dieselbe Sache. Es geht im Grunde genommen um eines, um Materialismus. Wir haben vielleicht andere Ausgangssituationen in unserer Zeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass damals auch Armut war, große Armut war, und aus der Perspektive der Armut ist so eine Geschichte nochmal ein wenig anders zu beleuchten. Aber im Grunde genommen geht es immer um dieselbe Sache. Unsere Vorfahren, die waren arm oder ärmer. Oder lasst uns sagen, sie waren arm. Und ich kann mich erinnern, dass dort, wo wir gelebt haben in unserer Kindheit, auch die Lieder so in der Kirche und in den Gottesdiensten haben mehr von der Armut heraus auf Christus hingewiesen und wie er so versorgt in der Armut, wie Gott wirklich durchträgt in ärmeren Zeiten. Aber heute sieht die Situation für die allermeisten anders aus. Wir sind aus diesen Gegenden weggekommen nach Westeuropa, viele in Amerika und Australien, und die Welt hat eine komplett andere Wendung bekommen. Zumindest für uns, und ich predige jetzt uns. Und es ist tatsächlich so, dass wir nicht arm sind. Diejenigen, die kein Auto haben, sind vielleicht arm. Wir haben Autos. Oder diejenigen, die nur einmal in der Woche Fleisch gegessen haben, wir sahen uns damals als ärmlicher oder haben wir uns so gefühlt. Aber die, die jeden Tag Fleisch essen dürfen, vielleicht auch dreimal am Tag, ich denke, die sind nicht wirklich arm. Oder die Garderoben haben, Schränke haben voller Kleidung und wissen nicht, welches das sie anziehen sollen, die sind nicht wirklich arm. Und ich möchte aber uns auch einfach hier sagen oder behaupten, keiner von uns ist wirklich arm hier. Aber wir merken, dass der Wohlstand, in der wir gekommen sind, auch seine gewisse Versuchungen hat. Also wir sind zwar nicht arm, aber wir verlangen auch und sind wirklich auf materiellen Dingen ziemlich stark fixiert. Wir brauchen die Versicherung zum Bezahlen. Wir müssen in dem Fall unser Luxus bezahlen. Und dadurch merken wir, dass wir sehr eingenommen werden in diesen alltäglichen Dingen, dass wir unter Umständen merken, dass wir nicht arm sind, aber trotzdem, darf ich so nennen, geldgierig oder dem Materiellen nachjagen. Manchmal bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Wisst ihr, es ist nämlich so, dass wir unser Standard so hochgeschraubt haben, dass wir gar nicht merken, wie sehr wir den Alltagsdingen abhängen. Und wir merken, dass wir arbeiten, viel arbeiten und manchmal vielleicht zu viel arbeiten. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass wenn wir so in den Gottesdienst unter der Woche Versammlungen haben, merken wir, dass viele keine Zeit haben. Manchmal spreche ich Leute an und frage, hast du es nicht geschafft, in den Gottesdienst zu kommen? Dann heißt es, ich musste arbeiten, ich hatte keine Zeit gehabt. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, wo es steht in Lukas 14, vom Vers 15 bis 20. Wir möchten das vielleicht noch kurz lesen. Lukas 14, von 15 bis 20. Hier heißt es, als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist der, das Brot isst im Reich Gottes. Er sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe ein Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Ihr wisst, wo ich hinaus will. Also wir leben in einer Zeit, genauso wie damals. Wenn es um Reich Gottes geht, ist es meistens so, dass wir sehr beschäftigt sind. Und in dieser sogenannten konsumorientierten Zeit, im Luxus oder Wohlstand, tendieren wir, auch die Gläubige, dass wir kaum Zeit haben. Ich habe genau beobachtet, wer in der Gebetszeit, wo wir vor ein paar Tagen die Gebetswoche hatten und die Fastenwoche, wer alles dabei war oder Zeit hatte. Aber Geschwister, diese Geschichten sind drum da, dass wir drüber nachdenken. Und ich weiß ganz genau, es waren einige da, die haben was hinterlassen, zurückgelassen. Und es waren einige nicht da, die wirklich keine Zeit hatten. Die haben es mir auch persönlich gesagt. Aber wie sieht unser Alltag aus, liebe Geschwister? Wir sehen, Jesus geht direkt auf den Vergleich hin bei diesen Menschen und sagt, ein Herr oder ein Gastgeber, in diesem Fall Gott, hat ein Abendmahl gefeiert. Wenn wir nur von Abendmahl hören, hat es immer mit Gott zu tun. Und sie wurden eingeladen. Und der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, ich habe keine Zeit. Ich meine, bei Landwirten ist so ein Acker vielleicht was anderes wie bei uns. Für uns würde ich sagen, wenn wir von Acker hören, ich habe ein Baugrundstück gekauft. Weiß, wir haben ein Baugrundstück gekauft und ich muss es anschauen. Oder ich habe einen Termin mit dem Architekten, weißt, ich muss das jetzt regeln. Oder dieses Grundstück ist jetzt so wichtig und ich habe keine Zeit, zum Mahl zu gehen, zum Gottesdienst zu gehen. Der andere hat 5 Gespanne Ochsen gekauft. Uns sagen die Ochsen im Moment wenig oder so viel wie gar nichts. Das sind Ochsen mit großen Hörnern, mit denen hat man gearbeitet. Aber für uns im Alltag könnten es was andere Dinge sein. Wir könnten auch sagen, Gott, ich habe 5 Autos. Manche Autos haben auch Hörner. Aber ich muss es polieren. Mein X3 und mein A4 und mein eine S-Klasse, lasst es auch noch genannt werden. Oder sonst was. Ich habe keine Zeit. Ich muss meine Ochsen anschauen. Entschuldige mir. Ich möchte niemandem sagen oder behaupten, vor lauter Autoputzen oder Automechanik oder Autoschrauben oder was auch immer, ihr das Reich Gottes vernachlässigt, aber zum Nachdenken ist es gut. Manchmal sind diese Dinge wichtiger für manche. Herr, bewahre uns. Der dritte sagt ganz einfach, ich habe jetzt geheiratet. Benny, Carina, es kommt noch. Lukas und Jenny auch. Aber wisst ihr, es ist so wichtig. Viele Menschen denken, wenn ich nur meine Familie, jetzt habe ich Verantwortung nur für die Familie. Wir wackeln dort zu Hause und machen alles und wir haben keine Zeit für den Gottesdienst. Kennt ihr sowas? Nein, Gott sei Dank. Bei Hausfrauen, bei Frauen können andere Dinge sein. Wisst ihr, es könnte auch die neue Möbeleinrichtung oder die Küche ist so wichtig und ich habe noch nicht perfekt aufgeräumt. Und ihr wisst ja, was ich meine. Aber wir sehen hier drei Männer, drei Familien, die hatten keine Zeit gehabt und haben das Reich Gottes einfach liegen lassen, links liegen lassen. Weil Dinge des Alltags erstmal so wichtig waren. Aber das war dort, vielleicht ist bei uns nicht so. Der Herr bewahre uns davon. Aber lasst uns jetzt einmal Lukas 12 anschauen. Und da möchte ich wirklich höchste Aufmerksamkeit bitten. Dort heißt es, es sprach aber aus einer aus dem Volk zu ihm. Jesus, wenn wir den Kapitel lesen, wenn wir so die Evangelien lesen, aber jetzt gerade in Lukas, wenn wir ein halbes Kapitel zurückgehen, merken wir, wie Jesus das Volk so ermutigt, ermahnt hat. Er hat über die Pharisäer im Kapitel 11 und Vers 37 heißt dort, wo er redet, wehe gegen die Pharisäer, wehe rufe gegen die Schriftgelehrten. Jesus hat denen gesagt, um was es geht. Und wahrscheinlich hat dieser junge Mann oder älterer Mann, was es auch sei, zugehört. Er hat gedacht, jetzt hat er es den Pharisäer und den Oberen gesagt. Er hat denen gesagt, was Recht und Ordnung ist. Er hat ja so großen Einfluss, jetzt gehe ich mit meinem Problem zu ihm. Er hat nämlich wirklich mit seinem Erbe ein großes Problem gehabt, der junge Mann oder der Mann. Jesus, wenn du schon den Pharisäern gesagt hast, wenn du so einen Einfluss hast, komm und schelte meinen Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Übrigens, wir wissen ja nicht, was es für ein Problem war. Dass der Bruder ihn scheinbar betrogen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur so viel, dass er schlecht ausgegangen ist von der Erbe her. Aber wer weiß, was er alles angestellt hat. Vielleicht haben die Eltern das Testament anders geschrieben, weiß ich nicht. Aber die Sache ist was ganz anderes. Jesus predigt dem ganzen Volk über das Reich Gottes. Jesus spricht, wie wichtig es ist, mit Gott versöhnt zu sein. Wie wichtig es ist, dass wir von dieser Welt wirklich Abstand nehmen können und nicht nur für diese leben, weil es so vergänglich ist. Und er kam und hat die Errettung und die Erlösung ihnen verkündigt. So im Gottesdienst. Jesus starb am Kreuz, Geschwister. Er hat so viel vollbracht. Er hat vom Reich Gottes, vom Vater, vom Mose und die Propheten erzählt. Und jetzt Nathan, als Beispiel, fällt dem Nathan nichts dazu ein, im ganzen Gottesdienst, denkt er, der Max hat mich über das Erbe betrogen. Nathan, das interessiert dich nicht. Aber stellt euch dieses vor. Gottes Gegenwart ist da, Gottes Sohn war da. Er spricht vom ewigen Leben. Er spricht von Heil, von Errettung und Erlösung. Und da kommt nicht nah an ein anderer, und sagt, Jesus, guck, dass ich mein Erbe herkriege. Was denkt ihr, wie viel hat er den interessiert, worüber Jesus spricht? Der war da, hat vielleicht gegähnt oder geschlafen oder hat irgendwas getan. Dem ging nichts anderes im Kopf als nur das Erbe. Wenn irgendjemand hier ist, der solche Gedanken hat, bete, dass der Herr sie aus dem Kopf nimmt. Aber der Herr war empört und sagt, wir kennen die Antwort. Seit wann hat mich jemand zu euch gesandt, um Erbe zu schlichten? Oder als Notar zu spielen? Oder als Grundstücke zu vermessen? Oder Geld zu verteilen? Jesus wollte sagen, das ist sowas von gering, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu reden. Kommt ihr mit, Geschwister? Es sind Menschen, auch in Gottesdiensten, es sind Christen, die sehen wirklich Irdisches und Erbe und Materielles sehr hoch an. Aber der Herr möchte uns davon befreien. Lasst uns die andere Geschichte anschauen. Die andere Geschichte ist, ich würde beinahe sagen, schier furchterregend, aber es ist Realität. Der reiche Mann, ich lese die ersten zwei Verse, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich in Freuden. Wir kennen reiche Männer, wir kennen reiche Leute, aber wir haben aus dem Text herausgekriegt, dass das sogenannte Christen waren, weil er hat ja Abraham gekannt. Ich will jetzt nicht alles wiederholen. Er hat Abraham gekannt, er wusste vom Glauben Bescheid, er wusste über alles ganz genau, aber er war nun mal reich. Es heißt in Purpur gekleidet, jetzt nur, dass wir so eine Relation haben, Purpurgewand war damals mehrere hundert, ich nenne mal Euro wert, oder könnte man kaufen. Aber ein Tageslohn war nur 50 Cent. Also und dieser sogenannte Mann oder Reicher, wir haben keinen Namen, kleidete sich mit diesen Dingen. Okay, er konnte sich's leisten. Es steht nirgends in der Bibel, dass er das Geld gestohlen hätte, dass er irgendwo jemand betrogen hätte. Er war vielleicht sogar nur ein guter Geschäftsmann oder hat wahnsinnig gut geerbt, also wieder, und wurde so reich. Aber wir lesen nichts aus der Bibel, dass er was verkehrt gemacht hätte, was sein Reichtum angeht. Könnt ihr folgen? Er schlemmte, er hat gut gelebt, haben wir gelesen. Ich meine, es gibt auch heute, ich habe mal zufällig im Fernsehen letzte Woche gesehen, es hat wohl einer ein Pizza gegessen, das 1000 Euro gekostet hat. Das hat sicherlich geschmeckt. Aber es gibt's. Reiche können sich's leisten. Die zweite Angelegenheit, Jesus sagt es dort, war ein Armer namens Lazarus. Der Name Lazarus heißt, kommt vom Eliasar und heißt, Gott ist meine Hoffnung. Ich kann es mir so bildlich nicht wirklich vorstellen, wie er gelebt hat, aber wir haben gelesen, dass er eiterte, dass die Hunde an ihn ran sind. Und der hat vor der Haustür oder in der Umgebung vom Reichen gelebt. Und es heißt, er hat vom Abfall, vom Brosamen des Reichen gelebt. Nur so zu ein bisschen sich vorzustellen, wie so einer gelebt hat. Es heißt, so in den alten Erzählungen, dass damals gab es keine Servietten. Es gab auch kein Messer und Gabel. Sie haben alle mit Hand gegessen oder mit dem Finger, so wie mir manchmal. Aber ich interpretiere von mir, stellt euch vor, Soße, tralala und keine Serviette. Da heißt es, die haben sich die Finger mit ein Stück Fladenbrot abgewischt. Einfach auch den Mund abgewischt, Brot und da, armer Lazarus, friss auch was. Das will keiner. So ungefähr ist es zugegangen, zwischen den Reichen und den Armen. Das, was sie zum Abwischen genommen haben und die Hände geputzt haben, haben die Arme gekriegt. Und darum sind sie auch vor der Haustür gewesen, weil sie haben gesagt, es kommt doch immer wieder ein Wischbrot und dann können wir auch den Magen irgendwo zumindest halbwegs füllen. Nur als Bild. Aber wir können auch nicht erkennen, dass der Reiche einmal den Lazarus mit Füßen getreten hätte oder ihn gescholten hätte. Steht nicht. Die Sache war nur, nicht was er verkehrt tat, sondern das, was er nicht gemacht hat. Er hat mit seinem Reichtum nicht das getan, was er hätte tun können. Wisst ihr, die große Gefahr ist nicht, dass du was Verkehrtes machst. Die große Gefahr ist als Christ, wenn du mit dem, was du hast, nicht das Gute machst. Versteht ihr mich? Wisst ihr, das, was wir haben, ist geschenkt. Wir sind nur Verwalter. Hier sind wahrscheinlich keine Millionäre, aber es sind hier keine arme Leute. Aber wie gehe ich, wie gehst du mit dem, was Gott uns gab, gegenüber anderen Menschen um? Wie verhältst du dich? Jetzt frage ich uns, wie viel Materialismus, wie viel Habgier, wie viel Ich-Bezogenheit steckt in uns. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir sehr genau drüber nachdenken. Wisst ihr, das, was wir haben, das ist nicht von uns. Das war Gottes Barmherzigkeit. Hier haben wir extra diesen in Purpur gekleidet. Wir haben schon so viele Predigten von diesem reichen Mann und den armen Lazarus gehört. Aber alle Facetten schon. Aber lasst uns heute Morgen richtig drüber nachdenken. Wahrscheinlich ist keiner von uns so wie dieser reiche Mann, der so beschrieben ist. Zumindest sehe ich keine Purpurgewänder. Aber wir haben alle Dinge, Reichtümer, Besitz, die wir in Gottes Reich, in Gottes Sinne einsetzen können oder auch nicht. Ich rufe nur einfach hinein, hast du deine Güter, hast du das, was du hast, im Gottesreich eingesetzt? Hast du Menschen um dich herum ignoriert oder gehst du an sie vorbei und lebst einfach für dich? Wir haben gemerkt, für sich nur zu leben, ist sehr gefährlich. Im Gottesdienst zu sein und materialistisch gesinnt sein, ist genauso gefährlich. Und der Herr möchte uns wirklich heute Morgen ermutigen, so wie wir letzte Woche gehört haben, dass wir Stolz von uns geben sollen, so möchte ich ermutigen, dass wir Gier, Geldgier, Materialismus von uns geben, weil es kann uns wirklich vom Reich Gottes heraushalten. Der Herr bewahre uns. Liebe Geschwister, ich möchte mit der Geschichte dann schließen. In Lukas 21, 1-4 heißt dort von der armen Witwe. Wir kennen diese. Und das hört sich so schön an. Im Markus-Evangelium wird so erklärt, Jesus setzte sich gegenüber vom Gotteskasten hin und schaut zu, wie die Reichen ihr Geld einfach so in den Opfer werfen. Und dann kam eben diese arme Witwe, die hatte nur 2 Schärflein, heißt es. Man könnte sagen 2 Pfennige, aber damit wir besser damit zurechtkommen, 2 Euro. Die war so arm, dass sie die letzte 2 Euro dabei hatte. Aber die war im Gottesdienst und hat Gottes Wort gehört, hat vielleicht Jesus zugehört und hat gemerkt, was Jesus sagt. Die hat genau gewusst, Jesus, wenn ich dich habe, das, was in meinem Herzen ist, diese 2 Euro, das ist doch ein Witz. Du hast mich versorgt, wo ich nichts hatte. Du versorgst mich auch, wenn ich die 2 übrig habe. Also ich gebe es dir, weil ich hundertprozentig weiß, dass du mich kennst. Und stellt euch vor, wir lesen es auch raus. Denkt ihr, Gott sieht es nicht, wenn jemand sagt, Herr, im Glauben mache ich alles. Der hat diese Witwe sicherlich vielfach gesegnet. Vielleicht hat sie es auch vorher schon gewusst. Vielleicht hat sie es jetzt auch viel mehr erkannt. Und darum war sie so, was soll das? Wisst ihr, geldgierig sind nicht immer nur die Reichen. Geldgierig können auch arme Leute sein. Materialistisch können die Bettelarmen auch sein. Es ist so wichtig, dass wir lernen von Gott. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Sorgt euch nicht um die Dinge des Alltags. Seid nicht so, dass ihr euer Fokus auf irdischen Güter setzt. Wisst ihr, Reichtum verpflichtet. Viel zu haben, da musst du viel arbeiten. Wenn du viel willst, musst du viel jagen. Wenn du alles haben musst oder denkst, haben zu müssen, musst du so viele Runden zusätzlich laufen. Ich habe mir gefragt, wenn dieser eine da dieses Grundstück nicht gekauft hätte oder nicht hätte, hätte er mehr Zeit. Wenn der Typ mit den 5 Ochsen oder 5 Autos das nicht hätte, hätte er mehr Zeit. Könnte er in Gottesdienst gehen? Könnte er Gott suchen? Der dritte Typ, ich will nicht sagen, wenn er nicht geheiratet hätte, sondern wenn er eine gläubige Frau hätte, wenn er seiner Frau von Gott erzählt hätte, wenn er immer auf Christus hingewiesen hätte, dann wären sie beide gerannt und gesagt, dieser Jesus, der so viel Gutes an uns getan hat. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Stolz bringt uns um. Habgier bringt uns auch um. Lasst uns Gottes Reich suchen in allen Dingen. Möchten wir es tun? Ich muss aufhören. Liebe Geschwister, lasst uns aufstehen. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Wir möchten darüber nachdenken. Wir wollen in den Gottesdienst kommen, nicht nur, dass wir da waren, sondern wir wollen wirklich lernen. Und wir wollen Gottes Willen immer wieder erkennen. Wir wollen unser Leben prüfen. Wir wollen unser Leben wirklich vor Gott bringen und fragen, mache ich es in seinem Sinne? Kann ich Hiob, bei Hiob hieß es, als er so in seiner Qual gesessen war, es ist so wohltuend, wenn wir so lesen in Hiob Kapitel 31, was heißt, ich konnte nie an einer Witwe vorübergehen oder ein Armer ist nie leer ausgegangen von mir, dass er nicht was bekommen hatte. Einer, der keine Kleidung hatte, ging nie leer aus, dass ich ihm nicht von meiner Wolle gegeben habe. Lest mal in Hiob 31. Geschwister, es ist eine Sache, wenn dich Gott segnet und du Wohlstand hast. Aber es ist eine große Verantwortung, dass du damit so umgehst, wie es Gott von uns fordert oder meint. Nicht das, was wir schlecht getan haben, wird uns zur Rechenschaft gestellt, sondern das, was wir nicht gut gemacht haben. Der Herr möchte uns Gnade schenken. Ich möchte beten. Herr Jesus, dein Wort ist auch heute Morgen so lebendig wie damals, als du es gesprochen hast. Auch damals haben es die Pharisäer und die Zuhörer gehört und verstanden. Herr Jesus, manche haben darüber gespottet, über die Lehre. Die Pharisäer haben über dein Reden gespottet und haben nur geschaut, wo sie dich fangen könnten mit irgendeinem Wort. Herr Jesus, lass uns heute Morgen nicht so sein. Lass niemand von uns in einer pharisäischen Gesinnung sein. Lass niemand von uns, Herr Jesus, einfach zugehört haben und einfach so weiterleben, sondern Herr, wir wollen wirklich in dir erkennen, was dein Wille ist, wie wir, Herr Jesus, dir gegenüber und gegenüber unseren Mitmenschen uns verhalten, wie wir im Alltag, Herr Jesus, mit den Gütern und mit den guten Dingen, die du uns gibst, Herr Jesus, umgehen. Herr Jesus, lass deine Gemeinde eine Gemeinde sein, das auf dich fixiert, auf dich fokussiert ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du jetzt, Herr, durch die Reihen gehst und unser Herzen gesund machst, dass wir erkennen, dass alles Materielle, alles Irdische vergänglich ist. Herr, dass wir in nichts uns festhalten können, dass nichts Bestand hat. Herr Jesus, dein Wort bleibt ewig und dein Reich. Herr, dort wollen wir reich werden. Hilf uns, Herr. Herr Jesus, danke, dass du gnädig bist, dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest und die Herzen berührst. Amen. Amen.